Genesis. Das Buch vom Anfang. Das allererste Buch der Bibel. Worum geht's da? Wie alles entstanden ist, wie es dazu gekommen ist und wie der Mensch von hoher Höhe abgestürzt ist. Wie hier die Flut kam auf diesem Planeten und wie seitdem die Oberfläche gestaltet ist. Tja, und wie die Sprachen entstanden sind, die verschiedenen. Wie die Menschen sich hier verteilt haben auf diesem Planeten. Und wie Gott mit einem anfängt, um ein besonderes Volk zu gründen. Erstes Buch Mose. Komm mit auf diese Entdeckungsreise. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das erste Buch Mose, Genesis, Lektion 7, der Bund mit Abraham. Unser Merktext für diese Woche steht im ersten Buch Mose, Kapitel 15, der Vers 2. Abraham sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und mein Diener, Eliezer von Damaskus, der wird mein Haus besitzen. Was war die Verheißung gewesen am Anfang? Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus, aus dem engsten familiären Beziehungsgeflecht in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Das war die Ankündigung gewesen. Und wie er dann von Haran wegzog, war er also schon 75. Und er kommt in das Land. Aber was nicht kommt, ist Nachwuchs. Und wenn also so klar die Versprechen da sind und wir wissen, Gott, wenn der sagt, dann wird es so sein. Was er nicht kann, es gibt auch Dinge, die Gott nicht kann. Das ist gewusst. Er kann nicht lügen. Kann er nicht. Das ist nicht er. Lieben, ja, das kann er. Aber lügen, das kann nur der andere. Und jetzt hast du einerseits die Zusicherung. Du weißt, ja, das wird so sein. Aber es passiert nichts. Habe ich mich verhört? Habe ich es richtig verstanden? War das ein Missverständnis? Und das nagt an Abraham. Denn in jener Zeit war das um und auf Nachwuchs. Darum war dieses größte Versprechen: Ich will dich zum großen Volk machen. Das ist also das. Ja, und dann hast du nicht einmal ein einziges Kind über Jahrzehnte hinweg. Nichts. Ich will dich zum großen Volk machen. Und dann schaust dich um und fragst dich, ja und wo? Und wo sind sie jetzt? Die Kinder? Wo sind sie? Nicht der Traum ist, dass immer mehr sich da in den Zelten tummeln und da werden nicht mehr. Ja, bei den anderen, bei seinen Dienern, Knechten, ja, da, das wimmelt, da waren dann an die 1000 Leute um Abraham herum. Aber im direkten Kern, in der Kernfamilie, Abraham, Sarah, null, absolut null. Und so hat jeder von uns etwas, an dem er nagt, an dem er knabbert, was er so gern hätte. Und es passiert nicht. Und das sind Prüfungen. Aber was für Prüfungen. Denn da fragst du dich dann, warum? Warum gibt es mir nicht? Wo er es doch zugesagt hat. Nicht Abraham hat gesagt, könntest mich nicht zum großen Volk machen? Nein, umgekehrt. Gott sagt zu ihm, Du gehst aus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und wenn du das machst, ich will dich zum großen Volk machen. Er hat seinen Teil erfüllt, Abraham. Ja, und wo ist jetzt das große Volk? Ja, vielleicht hat Gott gemeint, all die Diener, all die Knechte, all die da in seinem großen Haushalt wohnen, die 1000 Leute. Ja, aber hat es nicht geheißen, sein Same? Das ist schwer zu schlucken. Und das ist der Punkt, der Abraham am allermeisten zu schaffen macht. Und was jetzt hier am Kern des Ganzen geschieht, das schauen wir uns in dieser Woche an. Was war da zutiefst innen verborgen? Abrahams Glaube. Kapitel 15 des 1. Mosebuches ab Vers 1. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung, also eine Vision des Nachts. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also anscheinend hat er sich gefürchtet. Er hat sich gesorgt. Ja, was ist jetzt damit? Ich will dich zum großen Volk machen. Wo sehe ich was davon? Ich habe noch nicht einmal einen Nachkommen, geschweige denn großes Volk. Also da könnte es ja bitter werden, oder? Und jetzt sagt ihm Gott das. Und wie antwortet der Abraham drauf? O Herr, Herr, was willst du mir geben? Er hat gesagt, ich bin ein sehr großer Lohn. Was willst du mir geben? Da ich doch kinderlos dahin gehe und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus, ein Fremder und nicht mein Sohn. Und das tut weh. Nicht, wenn du eine Firma aufgebaut hast und dann gibt es keinen Nachwuchs. Du würdest das gern weiter vererben. Und dann kommt halt irgendeiner und kauft das in deinen alten Tagen und so sinkst du dann ins Grab, steht ein neuer Firmenname da oben. Das ist nicht gerade das Wünschenswerte, oder? Und was sagt Gott drauf? Nichts. Gar nichts. Wir hören nichts. Drum steht, und Abraham sprach weiter, weil Gott nicht redet. Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Er sagt das Gleiche noch einmal, nur mit anderen Worten. Also er schlägt wieder in die gleiche Kerbe. Es nagt in ihm, dieses Ich will dich zum großen Volk machen, hat sich nicht erfüllt. Und dann steht aber das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein. Oh, das ist also deutlich. Sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, von deinem Samen, der soll dein Erbe sein. Das klingt schon ganz anders, nicht? Aus deinem Leib. Und Gott führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Das ist ja so ein lustiger Aspekt. Hier haben wir ein Gemälde von Maximilian Jantscher, dem Künstler aus der Steiermark in Österreich. Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und so soll dein Same sein, wie die Sterne am Himmel. Das ist ein Bild, nicht? Du schaust da im Nachthimmel hinauf. Hui, das ist ganz schön, was er da sieht, oder? Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Der Mann ist alt. Und er glaubt's. Er vertraut darauf, dass es so wird, aus deinem Leibe, von deinem Samen. Schau die Sterne, so viele werden es sein. Und dann sagt er noch zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Und auch das ist ein Punkt, der auf sich warten lässt, denn er besitzt in diesem Land keinen Quadratmeter Boden. Nichts. Ja, er geht über die Fläche da drüber als Nomade, er weidet da seine Tiere. Aber besitzen? Nichts. Gar nichts. Und was sagt Gott? Er sagt ihm, du sollst dieses Land zum Erbbesitz bekommen. Und hier entsteht jetzt von Gottes Seite her ein Bund und Gott vermittelt ihm, ich bin dein Bündnispartner und ich stehe für das gerade. Was für ein Vorrecht. Abrahams Zweifel. In 1. Mose 16 lesen wir, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Jetzt war dieses außergewöhnliche Ereignis, da in der Nacht, wo ihn der Herr hinausführt vor sein Zelt, und sagt, schau hinauf, siehst die Sterne. Und im Orient, da in der Natur, da hast du einen Sternenhimmel. Weil es ist ja keine Beleuchtung da in der Wüste. Nichts. Also der hat was gesehen. Und dann steht, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Ja, was jetzt? Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und damals war es üblich, wenn du keinen Nachwuchs hast, dann brauchst du eine Leihmutter, die also ein Baby zur Welt bringt, die fruchtbar ist. Und das gab es damals schon. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Das ist offensichtlich. Nicht, wenn du mal 70, 80 bist und hast noch immer keine. Was wird noch werden? Geh doch ein zu meiner Magd, sagt die Ehefrau zu ihrem Ehemann. Begreifen wir, was das für ein Opfer ist? Dass die Ehefrau sagt, nimm doch meine Magd für Intimitäten. Also was muss da für eine Sehnsucht sein, ein Kind zu bekommen, dass du zu so einem Schritt bereit bist? Ja, wer würde das machen? Aber da merkt man die Größe dieses Wunsches, dass sie sogar diese Hürde überspringt und ihre Magd Abraham in den Schoß legt, gewissermaßen. Das war eine Hürde. Aber sie macht's. Sie gibt die Idee. Nicht der Abraham sagt zu seiner Frau, du, wenn es mit dir nichts ist, dann schau, du hast ja eine Magd, die ist noch jung. Und nein, sie ergreift die Initiative, die Ehefrau. Das ist sensationell. Ja, und jetzt sagt sie ihm das. Und dann steht da ganz schlicht der Satz, und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Vielleicht hat Gott das so gemeint. Er hat ja gesagt, von deinem Leibe soll er kommen. Aber er hat nicht gesagt, von deinem und Sarais Leibe. Also vielleicht ist das die Möglichkeit. Machen ja die anderen rundherum auch so, wo es nicht funktioniert mit Nachwuchs. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, der ist jetzt schon 85, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Es hat funktioniert. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Das ist auch bemerkenswert. Also in dem Ausmaß, wie ihr Bäuchlein von der ägyptischen Magd sich zu runden begann, so hat auch ihre Bedeutung zugenommen Und so wie sie runder und runder wird bei ihrem Bauch und sich da was rührt da drinnen, von Abraham gezeugt, vom Patriarchen, dem ganzen Herrn dieses ganzen großen Zeltlagers, beginnt die Dienerin auf ihre Herrin hinunterzuschauen. Also Schwangerschaft bedeutet Wertsteigerung. Und das ist also eine offensichtliche Geschichte. Vorher wäre das undenkbar gewesen. Wenn du die Magd bist und deine Herrin sagt so und so, dann machst du das. Und jetzt? Ich bin schwanger. Und wenn ich schwanger bin, bin ich die Königin des Hauses, des ganzen Stammes. Tja, und dann kommt es so weit, dass die Sarah, die vorher gesagt hat, geh doch zu meiner Magd, jetzt sagt, schmeiß sie hinaus, wirf sie hinaus, verjag sie. So ist es, wenn wir eigene Wege gehen. Am Ende müssen wir eingestehen, war ein Fehler. Das Zeichen des abrahamitischen Bundes. Es ist schon seltsam. Nachdem diese Idee geboren wurde, die Dienerin von Sarah als Art Leihmutter zu gebrauchen, in diesem Moment kommt danach diese Anordnung der Beschneidung. Das ist schon seltsam. Das kommt genau nach dieser Geschichte. Wird also etwas beschnitten, was in die falsche Richtung ging. Nun, das ist also hier in 1. Mose 17. Als nun Abraham 99 Jahre alt war. Das ist also eine Zeit. 99. Da erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Er stellt sich vor, wie er ist, der Herr des Universums, wandle vor mir. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Ständig kommt das. Schau die Sterne an, so viele werden es sein. Es ist dein Same sein. Jetzt ist er 99. Ich will dich über alle Maßen mehren. Also wie viel Zeit hat Gott? Viel zu viel Zeit anscheinend für unsere Begriffe. Und da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Das ist auch köstlich. Denn es ist immer schön, wenn es jemand gibt, der sich mit dir verbündet, weil dadurch bist du stärker. Und je nachdem, wer das jetzt ist, der sich mit dir verbindet, ob das jetzt ein Dreijähriger ist oder ein Herrscher des Universums, das ist natürlich ein Unterschied. Und wenn du jetzt mit dem Mächtigsten des Universums in Verbindung bist, ja bitte, ja dann, was soll noch geschehen? Also was kann dir widerfahren, wenn der Mächtigste an deiner Seite ist? Er sagt, ich stehe mit dir im Bunde. Und du, und jetzt kommt es schon wieder, sollst ein Vater vieler Völker werden. Also wenn man das alles zusammenzählt, wie viele Versprechen, viele, viele Verheißungen Gottes in diese Richtung gehen. Schon beim Auszug. Das heißt, zu einem großen Volk werden. Jetzt steht es da wieder und wieder und wieder und wieder. Und jetzt kommt sogar im Namen das vor. Denn du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Aus dem Namen kommt es nämlich jetzt durch heraus, dass er sich vermehrt. Sogar im Namen kommt es hinein. Nur in der Wirklichkeit ist es noch nicht angekommen. Die Verheißungen mehren sich, die Versprechen, aber es ist nicht tatsächlich geschehen. Es ist noch immer nicht. Und dann sagt er in anderen Worten noch in Vers 6, ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen. Er ist 99. Und ich will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Er kann es noch mehr sagen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir. Von Geschlecht zu Geschlecht, wie lang soll das anhalten? Als einen ewigen Bund. Dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Also sei ohne Sorge, das geht in die nächste Generation und in die nächste und in die nächste und übernächste. Ein ewiger Bund. Natürlich muss die andere Seite die Bundesverpflichtungen einhalten, das ist ja klar. Nicht, wenn einer sagt, ich bin dir treu und der andere ist nicht, ja, zwei gehören zu einem Bund. Aber von Gottes Seite her, kann es ewig dauern. Ewig wird der Bund bestehen. Tja, und dann kommt noch was dazu. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist. Das ist noch so das Sahnehäubchen obendrauf. Der Sohn der Verheißung. Aus der ersten Beziehung kam Ismael, aus der Beziehung mit Hagar, was also Sarah eingefehlt hat, wo sie dann gemerkt hat, das geht ordentlich schief. Sie wollte, dass die verschwindet. Sie ist dann verschwunden, aber Gott ist ihr dann erschienen, der Hagar, und hat gesagt, demütige dich unter Sarahs Hand, du bist die Dienerin und nicht die Herrin, damit es klar ist. Gott zeigt die Regeln auf. Und dann geht sie zurück und Ismael wächst da in die Höhe. Aber jetzt kommt die schöne Geschichte von 1. Mose 18. Nicht, der Abraham sitzt in der Tür seines Zeltes, als der Tag am heißesten war, heißt es in der Bibel. Und er hat also sein Zelt so neben einem Baum hingestellt, damit da ein bisschen Schatten ist. Und das steht hier in Vers 2, und er hob seine Augen auf und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Also sieht, da gehen ja drei. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder, fremde Leute, und er verbeugt sich. Und was sagt er? Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Sanhaft, oder? Fremde gehen da vorbei, und er verbeugt sich, und sagt, ich bin euer Knecht. Also bitteschön, kommt herein, Gastfreundschaft. Tja, man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. Ich meine, Füße mit Wasser waschen, wo Wasser so eine Kostbarkeit ist in dieser Gegend. Und sie sollen sich im Schatten eines Baumes lagern. Boah, ich meine, ist das ja voll, in der ärgsten Hitze marschieren die, in der Nachmittagshitze. Und er sagt, na kommt, es verweilt. So will ich einen Bissen Brot bringen, das ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr ja bei eurem Knecht vorbeigekommen. Und sie sagen, tu, wie du gesagt hast. Und er labt sie und die Sarah bringt und die werden bewirtet wie die größten Gäste auf Erden. Und dann kommt die Dankbarkeit dieser Gäste. Und sagen, übers Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Wie man das halt so sagt, nicht? Das ist der schönste Satz, den so ein Gastgeber in jener Zeit zu hören bekommen kann. Und die Sarah hört das auch. Es ist ja ein Zelt, nicht? Sie ist zwar beim Zelt drinnen, aber ein Zelt ist keine Ziegelmauer. Und selbst da hätte sie es gehört, weil sie dann eh das Ohr an der Tür gehabt hätte. Jedenfalls, die kriegt natürlich alles mit, was da gesprochen wird. Die lacht in ihrem Herzen. Sie lacht, wenn sie daran denkt. Ihr Mann fast 100, sie an die 90 und übers Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Ja, ja. Was für ein Satz, einfach so dahingesagt. So denkt sie. Drum lacht sie drüber. Ist ja lächerlich. Ich bin einfach zu alt dazu, fertig. Hat mich der Herr 90 Jahre verschlossen, wie wird es in Zukunft sein? Aber von diesen drei Männern, sagt dann der eine, der hier der Chef zu sein scheint, warum hat Sarah gelacht? Sarah, warum lachst du? Wenn ich sage, über ein Jahr und dann wirst du einen Sohn haben? Jetzt merkt sie, oh, dem ist das aber ernst. Und am Ende stellt sich heraus, wer dieser Besuch war. Jesus plus zwei Engel in Menschengestalt. Also das hat sich gelohnt, dieses Essen und dieses Trinken, dass er ihnen das rausgebracht hat. Jetzt kommt es zu dem. Und wirklich ein Jahr später ist es soweit. Isaak wird geboren. Was so viel wie Lachen bedeutet, weil sie hat drüber gelacht. Und dann lacht sie wirklich, aber voller Freude. Zuerst, weil es lächerlich ist und dann, wie sie meint, weil es ein echtes Freuen ist. Lot in Sodom. Das Thema hatten wir schon. Jetzt kommt die zweite Stufe. Lot ist wieder nach Sodom gezogen, nachdem die Stadt erobert worden ist, Lot verschleppt worden ist, er seine ganze Habe verloren hat. Abraham jagt nach, bringt alles zurück, alle Gefangenen werden wieder befreit, all die Habe kommt retour. Alles. Und er siedelt wieder in Sodom. Und dann zeigt sich etwas, dass die Leute in Sodom sowas von verderbt sind. Aber sowas von verderbt. Und es wird dann recht ausführlich geschildert, als die zwei Engel in Menschengestalt, die da in der Dreiergruppe waren mit Jesus, wie die dann zu Sodom hineingehen und Lot, das hat er von seinem Onkel gelernt, der Lot, die zwei Fremden, die da beim Tor am Abend hineinkommen, sofort in sein Haus einlädt. Sie wollen da im Freien übernachten auf dem Platz in der Stadt, aber Lot weiß, das ist nicht gut, da kommt es zu Unannehmlichkeiten, darum will er sie in sein Haus holen. Und dann stellt sich heraus, sie werden informiert, die Familie von Lot. Es ist die letzte Nacht von Sodom. Die Insider werden von Gott informiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Insider werden informiert. Die anderen, die haben keine Ahnung von dem, die Sodomiter. Aber die mit Gott leben, die wissen, es ist die letzte Nacht. Und die Engel sagen diesem Lot, gibt es da jemand, der euch nahe steht? Dann informiert sie. Und die Töchter von Lot, die zwei, sind zwei Männern anvertraut, also die sind gewissermaßen verlobt, und die werden informiert. Es ist die letzte Nacht, wir müssen raus aus der Stadt. Wie reagieren die? Die kriegen einen Lachkrampf. Das war ihnen lächerlich. Das ist für sie hirnverbrannt. Wie soll das sein? Sie können sich das nicht vorstellen. Ist ja alles ruhig. Warum sollte auf einmal die Stadt untergehen? Sie nehmen das nicht ernst. Also diese zwei Töchter hätten nicht die richtigen Männer gekriegt. So viel steht fest. Und im Magengrauen drängen die Engel in Menschengestalt die Familie von Lot zur Eile. Dann kommt, die müssen die gewissermaßen backen. Jetzt raus, sonst ist es zu spät. Und man trennt sich so schwer von Hab und Gut in der Stadt, wie man hier sieht. Und die Engel sagen, nicht zurückblicken. Nicht zurückblicken. Vorwärts schauen. Und als sie da draußen sind, schaut die Frau doch zurück. Genau in dem Moment, wo sie nämlich hören, was da über Sodom herunterprasselt. Feuer und Schwefel vom Himmel. Die Stadt geht unter. Und wir haben heute in dieser Gegend, wo einst Sodom und Gomorra waren, eine Depression, sagt man in der Geografie, eine Grabensenke. Da hat ein Einbruch stattgefunden. Da ist das Land abgesackt. Das liegt jetzt 400 Meter tiefer als die Oberfläche des Meeres. Normalerweise ist das Land immer höher wie das Meer. Aber da ist es 400 Meter unter Meeresspiegel. Da unten ist jetzt Sodom und Gomorra. Und weil Lots Frau sich umdreht, erstarrt sie zur Salzsäule. Und überleben mit der Lot und seine zwei Töchter. Die kommen raus. Die ganze Geschichte ist höchst einprägsam, auch deswegen, weil Jesus gesagt hat, wenn ich wiederkomme, wird es sein wie zur Zeit Noahs und wie zur Zeit Lots, wie zur Zeit von Sodom. Und das gibt zu denken. Seine Leute werden informiert, aber raus musst du selber. Zusammenfassung. Wir erleben hier in diesen Abschnitten eine Verheißung Gottes an Abraham nach der anderen und es geht immer in dieselbe Kerbe. Du wirst ein großes Volk werden. Ich will dich mehren. Aus deinem Leibe soll der kommen. Und du wirst der Stammvater von einem großen Volk. Und ich will dich über die Maßen mehren. Und dann auch das Land wirst du letztlich, werden also deine Nachkommen besitzen. Also, alles das, was schon am Anfang gesagt wurde in 1. Mose 12. Geh aus und dann wird das alles kommen. Und dann kommt und kommt und kommt das nicht. Und als ihm der Herr da sagt in 1. Mose 15, fürchte dich nicht, also er sorgt sich, weil er kein Kind hat. 1. Mose 15, 1, fürchte dich nicht, Abraham, sagt Gott, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das zeigt auch, das ist noch mehr wert, viel mehr wert, als dass du zu einem großen Volk wirst. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Aber schätzen wir das? Nicht, denn Abraham hat darauf so reagiert, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe. Also du hast ja einen Punkt, der nicht erfüllt wird und nicht erfüllt wird in deinem Leben. Und das ist etwas, woran wir knabbern, oder? Und Gott möchte dem gegenüberstellen, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und das Schild war ja das, womit dein Körper geschützt ist. Wenn da jetzt ein Schwerthieb kommt oder ein Pfeil oder was immer, bleibt im Schild stecken. Das hat dir also das Leben gerettet, war dein Schutzschild. Wie ein Leibwächter für dich. Du wärst sonst schon tot, aber jetzt hat das Schild das aufgefangen im Vorfeld. Jetzt sagt Gott, ich bin dein Schild. Das heißt, ich schütze dich. Was für ein Punkt. Ich bin dein sehr großer Lohn. Das ist ein Enorm. Aber als Antwort kommt, was willst du mir geben? Keine Kinder. Also wir setzen Dinge an die erste Stelle, aber das ist das Wichtigste und das habe ich noch nicht gekriegt. Und merke nicht, dass es noch was Wichtigeres gibt. nämlich was Gott hier sagt. Ich bin dein Schild. Brauchst dich nicht fürchten. Brauchst dich nicht sorgen. Ich bin dein Schutz. Ich bin dein sehr großer Lohn. Aber anscheinend ist es schwierig, dass das hier einsickert. Dass wir begreifen, was das für ein Vorrecht ist. Unter Gottes Schutz zu stehen. Du brauchst dich nicht fürchten vor der Zukunft. Du brauchst dich nicht fürchten vor dem, was da kommt. Denn Gott sagt zu dir, ich bin dein Schutzschild. Ich wache über dich. Brauchst dich nicht sorgen. Du hast ja deinen Papa im Himmel. Der macht das schon. Wenn du dich zu ihm hältst. Er zwingt ja nicht in seine Beziehung hinein. Ist ja freiwillig. Aber wenn du es machst, dann stehst du unter seinem Schutz. Das sind also die schönsten, größten, feinsten Dimensionen, Versprechungen, die es gibt. Den Mächtigsten als Bündnispartner zu haben. Nicht wie dann der Herr zu Abraham spricht, ich stehe im Bund mit dir. Ist dir das bewusst? Ich, der Mächtigste. Wenn du einen Freund hast in hohen Kreisen, ja, sowas ist eine Geschichte. Nicht? Dann rufst du mal an und sagst, könntest du nicht für mich dies und das richten? Und so läuft es ja unter den hohen Herrschaften. Und dann kommen so Antworten zurück, wie hier kriegst du alles, was du willst. Aber hier ist es der Allermächtigste des Universums, der es darauf anlegt, dass du Vertrauen lernst. Und Vertrauen lernst du, wenn etwas nicht schnell in Erfüllung geht. Dass du trotzdem vertraust, weil er es sagt. Darauf kommt es an.